gab eine Zeit, da war die Welt mit übermäßig anwachsenden Streitmächten verschiedener Könige überladen, die in Wirklichkeit Dämonen waren, sich aber als Mitglieder des königlichen Standes ausgaben. Da zu jener Zeit die ganze Welt gestört war, begab sich die herrschende Gottheit der Erde, Bhumi, zu Brahma, um ihm von der bedrohlichen Situation zu berichten, in die sie aufgrund der dämonischen Könige geraten war. Bhumi nahm die Gestalt einer Kuh an und erschien mit Tränen in den Augen vor Brahma. Sie war zutiefst bekümmert und weinte, um sein Mitleid zu erwecken, und sie erzählte ihm von den fürchterlichen Zuständen auf der Erde. Als Brahma ihre Schilderung hörte, war er sehr betroffen, und so beschloss er, sich sofort zum Milchozean zu begeben, wo Sri Vishnu residiert. Brahma wurde von allen Halbgöttern begleitet, allen voran Shiva, und Bhumi folgte ihnen. Als sie ans Ufer des Milchozeans kamen, begann Brahma Gebete zu sprechen, um Sri Vishnu günstig zu stimmen, welcher schon vor langer Zeit einmal den Erdplaneten vor dem Untergang gerettet hatte, indem er die transzendentale Gestalt eines Ebers annahm. In den vedischen Mantras gibt es ein besonderes Gebet, Purusha Shukta genannt, das im Allgemeinen die Halbgötter chanten, um Vishnu, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ihre Ehrerbietung darzubringen. Man muss in diesem Zusammenhang verstehen, dass sich die herrschende Gottheit jedes Planeten an den höchsten Halbgott des Universums, Brahma, wenden kann, wenn Störungen auf dem jeweiligen Planeten auftreten. Brahma seinerseits kann sich dem höchsten Herrn Vishnu nähern, jedoch nicht direkt, sondern vom Ufer des Milchozeans aus. Es gibt im Universum einen Planeten namens Shvetadvip, und auf diesem Planeten befindet sich ein Ozean aus Milch. Aus den vedischen Schriften erfahren wir, dass es auf anderen Planeten verschiedene Arten von Ozeanen gibt, ähnlich wie auf unserem Planeten einen Ozean aus Salzwasser. So gibt es die verschiedensten Ozeane, wie zum Beispiel einen Ozean aus Milch, einen Ozean aus Öl, einen Ozean aus Alkohol und viele andere. Purusha Shukta ist das Standardgebet, das die Halbgötter sprechen, um die höchste Persönlichkeit Gottes, Tirudakashayi Vishnu, günstig zu stimmen. Weil er auf dem Milchozean ruht, wird er Tirudakashayi Vishnu genannt. Er ist der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, von dem alle Inkarnationen in diesem Universum ausgehen. Die Halbgötter brachten also das Purusha Shukta Gebet dar, doch sie vernahmen keine Antwort. Daraufhin versank Brahma persönlich in Meditation, und so empfing er eine Botschaft von Vishnu, die er dann an die Halbgötter weitergab. Das ist das System, vedisches Wissen zu empfangen. Das vedische Wissen wurde zuerst Brahma mitgeteilt, dem es die höchste Persönlichkeit Gottes durch das Herz offenbarte. Dies wird auch am Anfang des Srimad Bhagavatam erwähnt. Tene Brahma Hrida. Das transzendentale Wissen der Veden wurde Brahma in das Herz eingegeben. Ebenso konnte auch in diesem Fall nur Brahma die Botschaft verstehen, die von Vishnu übermittelt wurde, und er gab sie an die Halbgötter weiter, damit diese sofort dementsprechend handeln konnten. Die Botschaft lautete: Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, wird sehr bald zusammen mit seinen unvergleichlich mächtigen Energien auf der Erde erscheinen, und solange er auf dem Erdplaneten bleibt, um seine Mission, die Vernichtung der Dämonen und die Errettung der Geweihten, zu erfüllen, sollen auch die Halbgötter dort sein, um ihn zu unterstützen. Sie alle sollen sich sofort darauf vorbereiten, in der Yadu-Dynastie geboren zu werden, in der auch der Herr sehr bald erscheinen werde. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, erschien als der Sohn Vasudevas. Bevor er erschien, kamen alle Halbgötter mit ihren Frauen in verschiedenen frommen Familien auf die Erde, um den Herrn bei der Ausführung seiner Mission zu unterstützen. Das genaue Wort, das hier gebraucht wird, lautet Tatpriyartam. Es bedeutet, dass die Halbgötter auf der Erde erschienen, um den Herrn zu erfreuen. Mit anderen Worten, Jedes Lebewesen, das sein Leben nur dazu benutzt, den Höchsten zufriedenzustellen, ist ein Halbgott. Die Halbgötter wurden außerdem darüber informiert, dass die vollständige Erweiterung Krishnas, Ananta, der die Planeten des Universums mit seinen Millionen von Köpfen in der Schwebe hält, ebenfalls vor der Ankunft Sri Krishnas auf der Erde erscheinen werde. Auch die äußere Energie Vishnus, Maya, die alle bedingten Seelen bezaubert, werde erscheinen, um Krishna, dem höchsten Herrn, behilflich zu sein. Nachdem Brahma allen Halbgöttern, auch Bhumi, diese Botschaft mitgeteilt und sie mit wohlmeinenden Worten beruhigt hatte, kehrte er, der Vater aller Vorväter der Bevölkerung im Universum, zu seinem Residenzort auf dem höchsten materiellen Planeten zurück, der Brahmaloka genannt wird. Der Führer der Yadu-Dynastie, König Shurasena, regierte über das Land Mathura sowie über den Distrikt Shurasena. Unter der Herrschaft Shurasenas wurde Mathura die Hauptstadt aller Yadu-Könige. Mathura wurde auch aus dem Grund zur Hauptstadt gewählt, weil die Yadus eine sehr fromme Familie waren und wussten, dass Mathura der Ort ist, an dem Sri Krishna genau wie in Dwaraka ewig lebt. Es war am Tag, an dem Vasudev, der Sohn Shurasenas, Devaki heiratete. Als er, Vasudev, nach der Beendigung der Hochzeitsfeierlichkeiten zusammen mit seiner jungen Braut auf eine Kutsche stieg, um nach Hause zu fahren. Der Vater Devakis, Devaka, der seine Tochter sehr liebte, hatte eine beträchtliche Mitgift beigesteuert, worunter sich unter anderem hunderte von Kutschen befanden, die vollkommen mit Gold ausgestattet waren. Um seine Schwester Devaki zu erfreuen, hatte sich Kansa, der Sohn Ugrasenas, anerboten, die Zügel von Vasudevas Wagen selbst zu lenken und das Brautpaar nach Hause zu fahren. Wenn ein Mädchen heiratet, bringt der Bruder nach vedischem Brauch die Schwester und den Schwager zu ihrem neuen Heim. Weil das frisch verheiratete Mädchen unter der Trennung von der Familie ihres Vaters leiden könnte, begleitet sie ihr Bruder bis zum Hause des Schwiegervaters. Die von Devaka beigesteuerte Mitgift bestand aus insgesamt 400 mit goldenen Girlanden geschmückten Elefanten, 15.000 geschmückten Pferden und 1.800 Kutschen. Außerdem hatte er 200 wunderschöne Mädchen ausgesucht, die seine Tochter begleiten sollten. Das Kshatriya-System der Heirat, das in Indien noch heute Gültigkeit hat, besagt, dass bei der Heirat eines Kshatriya zusammen mit der Braut einige Dutzend der Freundinnen der Braut zum Hause des Königs gehen. Die Begleiterinnen der Königin werden zwar Dienerinnen genannt, doch in Wirklichkeit sind sie ihre Freundinnen. Dieses System ist seit unvordenklichen Zeiten drauf und lässt sich mindestens bis zur Zeit vor der Ankunft Sri Krishnas vor 5000 Jahren zurückverfolgen. Vasudev brachte also zusammen mit seiner Frau noch 200 schöne Mädchen mit nach Hause. Während Braut und Bräutigam in der Kutsche dahinfuhren, wurden die verschiedensten Instrumente gespielt, um das glückverheißende Ereignis zu begleiten. Es ertönten Muschelhörner, Fanfaren, Trommeln und Pauken, die sich zu einem wohlklingenden Konzert vereinten. Die Hochzeitsgesellschaft war in freudiger Stimmung und Kansa lenkte den Wagen, als plötzlich eine geheimnisvolle Stimme vom Himmel ertönte, die besonders an Kansa gerichtet war.
Kansa! Du Narr! Du lenkst die Kutsche deiner Schwester und deines Schwagers und weißt nicht, dass das achte Kind deiner Schwester dich töten wird.
Kansa, der Sohn Ugrasenas, gehörte zur Bhoja-Dynastie. Und es wird gesagt, dass er der dämonischste aller Könige der Bhoja-Dynastie war. So wie er die Prophezeiung vom Himmel hörte, packte er Devaki bei den Haaren und zückte sein Schwert, um sie zu töten.
war Sudev entsetzt, als er Kangsas Verhalten sah. Doch um den grausamen, schamlosen Schwager zu besänftigen, richtete er mit großer Klarheit und Ruhe die folgenden Worte an ihn. Mein lieber Kangsa, mein Schwager, du bist der berühmteste König der Bhoja-Dynastie und jeder weiß, dass du ein tapferer Krieger und ein großer König bist. Wie kommt es, dass du dermaßen in Wut gerätst, dass du sogar bereit bist, eine Frau, die noch dazu deine Schwester ist, an ihrem Hochzeitstag zu töten? Warum hast du so große Angst vor dem Tod? Dein Tod wurde schon bei deiner Geburt mit dir geboren. Seit dem Tag, an dem du geboren wurdest, begannst du zu sterben. Du bist jetzt vielleicht 25 Jahre alt. Das bedeutet, dass du schon 25 Jahre lang gestorben bist. In jedem Moment, in jeder Sekunde stirbst du. Warum sollst du also Angst vor dem Tode haben? Der Tod ist unvermeidlich. Du magst heute oder erst in 100 Jahren sterben. Dem Tod kannst du nicht entrinnen. Warum solltest du dich also fürchten? In Wirklichkeit bedeutet der Tod lediglich die Vernichtung des gegenwärtigen Körpers. Sobald der Körper funktionsunfähig wird und sich mit den fünf Elementen der Masse und Natur vereinigt, nimmt das Lebewesen, das sich im Körper befunden hat, je nach seinen früheren Taten einen anderen Körper an. Es ist wie mit einem Mann, der auf der Straße geht. Er setzt einen Fuß vor und wenn er sicher ist, dass der Fuß auf festem Grund steht, hebt er den anderen Fuß. In ähnlicher Weise wandert die Seele von einem Körper zum anderen. Oder schau dir eine Raupe an, wenn sie vorsichtig von einem Zweig zum anderen kriecht. Ebenso wechselt das Lebewesen seinen Körper, sobald höhere Autoritäten über den nächsten Körper entscheiden. Solange ein Lebewesen in der materiellen Welt gefangen ist, muss es immer wieder Geburt für Geburt einen materiellen Körper annehmen. Der nächste Körper, den man erhält, wird durch die Gesetze der Natur entsprechend den Handlungen und den daraus resultierenden Reaktionen des vorherigen Lebens bestimmt. Unser gegenwärtiger Körper gleicht genau den Körper, die wir in unseren Träumen annehmen. Während wir schlafen, schaffen wir im Traum mit dem Geist die verschiedensten Körper. In unserer Erinnerung befinden sich viele Bilder von Dingen, die wir schon gesehen haben, wie zum Beispiel Gold und einen Berg. Und so schaffen wir im Traum durch die Verbindung dieser beiden Bilder einen goldenen Berg. Manchmal träumen wir auch, fliegen zu können, und so vergessen wir unseren eigentlichen Körper völlig. Ebenso wechseln wir unseren materiellen Körper. Wenn du einen neuen Körper annimmst, vergisst du den alten. Während eines Traumes können wir so viele verschiedene Körper schaffen, doch wenn wir erwachen, vergessen wir sie alle wieder. Und in Wirklichkeit sind auch unsere grobstofflichen Körper nichts anderes als Schöpfungen unseres Geistes. Nur können wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr an unsere vergangenen Körper erinnern. Der Geist ist von Natur aus unstet. Manchmal nimmt er etwas an und dann lehnt er es kurze Zeit später wieder ab. Annehmen und ablehnen sind die Tätigkeiten des Geistes in Verbindung mit den fünf Objekten der Sinnenbefriedigung. Form, Geschmack, Geruch, Klang und Berührung. Wenn der ruhelose, ständig spekulierende Geist mit den Sinnesobjekten in Berührung kommt, entwickelt das Lebewesen nach und nach den Wunsch nach einem bestimmten Körper, den es dann bekommt. Auf diese Weise ist unser Körper ein Geschenk der Gesetze der materiellen Natur. Das Lebewesen kommt in die materielle Natur und nimmt einen Körper an, um dann entsprechend der Beschaffenheit des Körpers zu genießen und zu leiden. Ohne Körper können wir trotz unserer mentalen Neigung, die wir aus dem vorherigen Leben geerbt haben, weder genießen noch leiden. Der Körper, den man annimmt, wird von dem Bewusstsein bestimmt, in dem man sich zur Stunde des Todes befindet. Leuchtende Planeten wie die Sonne, der Mond und die Sterne spiegeln sich auf Flüssigkeiten wie zum Beispiel Wasser, Öl oder Butterfett. Und ihr Spiegelbild bewegt sich zusammen mit den Flüssigkeiten. Der Mond spiegelt sich auf der Oberfläche eines Sees. Und wenn sich das Wasser bewegt, scheint sich auch der Mond zu bewegen, obwohl er sich in Wirklichkeit nicht bewegt. In ähnlicher Weise nimmt das Lebewesen durch die Tätigkeit seines Geistes verschiedene Arten von Körpern an, obwohl es in Wirklichkeit mit solchen Körpern nichts zu tun hat. Doch weil sich das Lebewesen in Illusion befindet, bezaubert durch den Einfluss Mayas, glaubt es, zu einem bestimmten Körper zu gehören. Auf diese Weise bleibt die Seele gefangen in ihrem bedingten Dasein. Wenn sich ein Lebewesen beispielsweise in einem menschlichen Körper befindet, glaubt es, es gehöre zur menschlichen Gesellschaft, zu einem bestimmten Land und zu einem bestimmten Ort. Es identifiziert sich mit all diesen Dingen und bereitet sich somit auf einen weiteren Körper vor, den es im Grunde nicht benötigt. Solche Neigungen und Vorstellungen sind die Ursachen der verschiedenen Körper. Der illusionierende Einfluss der materiellen Natur ist so stark, dass das Lebewesen in jedem Körper, den es erhält, zufrieden ist und sich freudig mit ihm identifiziert. Daher bitte ich dich, lass dich nicht vom Diktat deines Geistes und deines Körpers überwältigen. Mit diesen Worten bat Vasudev Kamsa auf seine neu vermählte Schwester nicht neidisch zu sein. Er sollte auf niemanden neidisch sein. Der Neid führt dazu, dass man sowohl im gegenwärtigen als auch im nächsten Leben, wenn man vor Yamaraj, dem Todesgott, steht, von großen Ängsten gequält wird. Vasudev wandte sich im Namen Devakis an Kamsa und hielt ihm vor Augen, dass sie seine jüngere Schwester sei. Er erinnerte ihn auch daran, dass heute ein besonderer Tag sei. Eine jüngere Schwester oder ein jüngerer Bruder sollten wie die eigenen Kinder beschützt werden. Überdies wäre eine solche Tat sehr riskant, warnte Vasudev seinen Schwager. Denn wenn du sie tötest, wirst du deinen guten Ruf verlieren. Vasudev versuchte Kamsa sowohl durch gute Worte als auch durch philosophische Argumente zu beschwichtigen. Doch Kamsa konnte nicht besänftigt werden, da er aufgrund seiner Gemeinschaft mit Dämonen von dämonischen Wesen war, obwohl er aus einer sehr hohen königlichen Familie stammte. Ein Dämon kümmert sich niemals um gute Ratschläge. Es ist wie mit einem geborenen Dieb. Man kann ihm zwar moralische Anweisungen erteilen, doch es wird nichts nützen. Ebenso wird jemand, der von Natur aus dämonisch und atheistisch ist, schwerlich eine gute Belehrung annehmen, ganz gleich, wie begründet sie auch sein mag. Darin unterscheidet sich ein Halbgott von einem Dämon. Diejenigen, die gute Ratschläge bereitwillig annehmen und versuchen danach zu handeln, werden Halbgötter genannt, wohingegen diejenigen, die unfähig sind, solche Belehrungen anzunehmen, als Dämonen bezeichnet werden. Nachdem der Versuch, Kamsa zu beruhigen, gescheitert war, fragte sich Vasudev, wie er seine Frau Devaki beschützen könne. Wenn Gefahr droht, sollte ein intelligenter Mensch versuchen, der Gefahr so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Wenn es dann trotz aller intelligenten Bemühungen nicht gelingt, die Gefahr abzuwenden, trifft einen keine Schuld. Man sollte versuchen, seine Pflichten nach bestem Vermögen auszuführen. Und wenn es einem trotzdem nicht gelingt, ist man nicht schuldig. Vasudev dachte bei sich, erst einmal will ich das Leben Devakis retten. Und später, wenn einmal die Kinder da sind, werde ich sehen, wie ich auch sie retten kann. Er dachte weiter, wenn in der Zukunft ein Kind geboren wird, das imstande ist, Kamsa zu töten, so wie Kamsa glaubt, dann werden sowohl Devaki als auch das Kind in Sicherheit sein. Denn die Vorsehung waltet auf unbegreifliche Weise. Doch jetzt will ich vorerst einmal versuchen, das Leben Devakis zu retten. Man kann nicht mit Bestimmtheit sagen, auf welche Weise ein Lebewesen mit einem bestimmten Körper in Kontakt kommt. Ebenso wie es keine Gewissheit gibt, auf welche Weise das lodernde Feuer bei einem Waldbrand mit einem bestimmten Baum in Berührung kommt. Es ist beobachtet worden, dass die Funken durch den Wind manchmal einen Baum überspringen und einen anderen erfassen. Ebenso mag ein Mensch sehr aufmerksam und mit peinlichster Genauigkeit seinen Pflichten nachkommen, doch es ist für ihn immer noch sehr schwierig, mit Bestimmtheit vorauszusagen, welche Art von Körper im nächsten Leben erhalten wird. Maharaj Bharata zum Beispiel erfüllte auf vorbildliche Weise die Pflichten, die zur Selbstverwirklichung vorgeschrieben sind. Doch zufällig entwickelte er eine vorübergehende Zuneigung zu einem Reh und musste daher in seinem nächsten Leben den Körper eines Rehs annehmen. Nachdem Vasudev überlegt hatte, wie er seine Frau retten könne, wandte er sich mit großer Ehrfurcht an Kamsa, obwohl dieser der sündigste aller Sünder war. Manchmal ist es notwendig, dass ein so vortrefflicher Mensch wie Vasudev einer niederträchtigen Person vom Schlage Kamsas schmeicheln muss. Das kann bei allen diplomatischen Verhandlungen vorkommen. Vasudev gab sich also nach außen hin unbeschwert, obwohl er tief bekümmert war. Weil der gewissenlose Kamsa einen solch grausamen Charakter besaß, musste sich Vasudev mit folgenden Worten an ihn wenden. Mein lieber Schwager, bitte bedenke, dass dir von deiner Schwester keinerlei Gefahr droht. Du fürchtest dich, weil du eine orakelhafte Stimme vom Himmel gehört hast. Aber die Gefahr soll von den Söhnen deiner Schwester kommen, die doch noch gar nicht geboren sind. Und wer weiß, ob sie überhaupt jemals geboren werden. Wenn du all dies berücksichtigst, wirst du zugeben müssen, dass du zurzeit in Sicherheit bist. Von deiner Schwester hast du ohnehin nichts zu befürchten. Und falls sie tatsächlich männlichen Kindern das Leben schenken sollte, so verspreche ich dir, jedes einzelne vor dich zu bringen, sodass du tun kannst, was du für nötig hältst. Kamsa kannte den Wert von Vasudevs Ehrenwort. Und da er außerdem durch dessen Argumente überzeugt worden war, beschloss er, seine Schwester vorerst nicht zu töten. Vasudev war sehr erleichtert und er lobte Kamsas Entscheidung. Auf diese Weise kehrte er nach Hause zurück. Im Laufe der Zeit wurden Vasudev und Devaki 8 männliche Kinder und eine Tochter geboren. Vasudev hielt sein Ehrenwort und erschien gleich nach der Geburt seines ersten Sohnes vor Kamsa. Vasudev war für seine Tugendhaftigkeit und sein Ehrenwort weithin berühmt und er wollte diesem Ruhm gerecht werden. Während es für Vasudev jedoch sehr schmerzlich war, das Kind wegzugeben, war es für Kamsa eine große Freude, dass Vasudev mit seinem Kind zu ihm gekommen war. Doch als er Vasudev so unglücklich sah, bekam er ein wenig Mitleid. Diese Szene ist beispielhaft. Für eine große Seele wie Vasudev gibt es nichts, was zu schmerzhaft wäre, als dass es ihn von der Erfüllung seiner Pflicht abhalten könnte. Ein weiser Mensch wie Vasudev führt seine Pflicht ohne Zögern aus. Auf der anderen Seite schreckt ein Dämon wie Kamsa vor keiner noch so abscheulichen Tat zurück. Es wird daher gesagt, dass es einem Heiligen nichts ausmacht, alle Arten von Unbequemlichkeiten auf sich zu nehmen. Dass ein Gelehrter seine Pflicht erfüllen kann, ohne etwas dafür zu erwarten. Dass ein verabscheuungswürdiger Mensch wie Kamsa zu jeder Sünde fähig ist und dass ein Gottgeweihter bereit ist, alles zu opfern, um die höchste Persönlichkeit Gottes zu erfreuen. Mit Vasudev zufrieden und er war sehr überrascht, dass dieser sein Versprechen gehalten hatte. Mitleidig und erfreut zugleich sagte er, mein lieber Vasudev, du brauchst mir dieses Kind nicht zu übergeben, denn es bedeutet keine Gefahr für mich. Es wurde mir gesagt, dass mich erst das 8. Kind Devakis töten wird. Warum sollte ich dir also dieses Kind unnötig wegnehmen? Du kannst es behalten. Als Vasudev mit seinem erstgeborenen Kind nach Hause zurückkehrte, war er zwar erfreut, aber er konnte Kamsas Worten keinen Glauben schenken. Denn er wusste, dass dieser unberechenbar war. Ein atheistischer Mensch kann nicht zu seinem Ehrenwort stehen. Wer seine Sinne nicht beherrschen kann, wankt in seinen Entschlüssen. Der große Politiker Chanakya Pandit sagte einmal: Traue niemals einem Diplomaten oder einer Frau. Wer der uneingeschränkten Sinnbefriedigung verfallen ist, kann niemals ehrlich sein. Und man kann ihm niemals trauen. Zu jener Zeit kam der große Weise Narada zu Kamsa. Er wusste, dass Kamsa Mitleid mit Vasudev bekommen und ihm sein erstgeborenes Kind zurückgegeben hatte. Narada war bestrebt, die Ankunft Shri Krishnas so weit wie möglich zu beschleunigen, und so teilte er Kamsa mit, dass sich alle Bewohner Vrindavans, Nanda Maharaj, die Kuhhirten und deren Frauen und die Kuhhirtenmädchen, sowie Vasudev, dessen Vater Shurasena, und alle Mitglieder der Familie Vrishnis in der Yadu-Dynastie auf das Erscheinen des Herrn vorbereitet sind. Narada warnte Kamsa, sich vor den Freunden, Gönnern und all den Halbgöttern, die in diesen Familien erscheinen würden, in Acht zu nehmen. Sowohl Kamsa als auch seine Freunde und Berater waren Dämonen. Und Dämonen fürchten sich immer vor den Halbgöttern. Nachdem Kamsa von Narada über das Erscheinen der Halbgötter in die verschiedenen Familien unterrichtet worden war, wurde er sehr wachsam. Er wusste nun, dass die Halbgötter bereits erschienen waren, und so kam er zur Schlussfolgerung, dass auch Shri Vishnu bald erscheinen müsse. Deshalb ließ er sofort seinen Schwager Vasudev und seine Schwester Devaki festnehmen und ins Gefängnis werfen. Im Gefängnis, in eiserne Ketten gelegt, schenkten Vasudev und Devaki Jahr für Jahr einem männlichen Kind das Leben. Und Kamsa, der in jedem der Neugeborenen die Inkarnation Vishnus sah, tötete eines nach dem anderen. Er fürchtete sich zwar besonders vor dem achten Kind, doch nach dem Besuch Naradas war er zu dem Schluss gekommen, dass jedes Kind Krishna sein könnte. Daher hielt er es für besser, alle Kinder zu töten, die von Devaki und Vasudev geboren wurden. Das Verhalten Kamsas ist nicht schwer zu verstehen. In der Geschichte der Welt gibt es viele Beispiele von Menschen königlichen Geschlechts, die den eigenen Vater, den eigenen Bruder, ihre Freunde oder sogar die ganze Familie aus selbstsüchtigen Motiven ermordeten. Dies ist nichts Erstaunliches, denn Dämonen sind in ihrem skrupellosen Ehrgeiz sogar bereit, über Leichen zu gehen. Durch die Gnade Naradas war es Kamsa vergönnt, die Geschichte seines vorherigen Lebens zu erfahren. Er hörte, dass er in seinem letzten Leben ein Dämon namens Kala Nemi gewesen sei und von Vishnu getötet wurde. Kamsa, der in der Bhoja-Dynastie geboren worden war, beschloss daraufhin, ein Todfeind der Yadu-Dynastie zu werden. Weil Krishna in dieser Familie geboren werden sollte, war es Kamsas große Sorge und Furcht, dass er auch diesmal von Krishna getötet werden würde, so wie es ihm schon in seinem letzten Leben widerfahren war. Als erstes sperrte er seinen Vater Ugrasena ein, da dieser der führende König unter den Königen der Yadu, Bhoja und Andhaka-Dynastien war, und besetzte dann das Königreich Shurasenas, des Vaters von Vasudev. Daraufhin erklärte er sich selbst zum König all dieser Länder. König Kamsa besetzte nicht nur die Reiche der Yadu, Bhoja und Andhaka-Dynastien und das Königreich Shurasenas, sondern er verbündete sich auch mit allen anderen dämonischen Königen.
namentlich mit den Dämonen Pralamba, Bhaka, Chanura, Trinavata, Agasura, Mushtika, Arishta, Trivida, Putana, Keshi und Dinuka. Zu jener Zeit war Jarasandha König über die Provinz Magadha, die heute als Bihar bekannt ist. Unter dem Schutz Jarasandhas errichtete Kamsa durch seine geschickte Politik das mächtigste Königreich seiner Zeit. Er schloss weitere Bündnisse mit Königen wie Banasura und Bhumasura, bis er schließlich eine Vormachtstellung erreichte. Daraufhin leitete er feindselige Aktionen gegen die Yadu-Dynastie ein, in der Krishna geboren werden sollte. Als die Könige der Yadu-, Bhoja- und Andhaka-Dynastien so von Kamsa verfolgt wurden, mussten sie in andere Königreiche fliehen, wie in das Reich der Kurus und der Panchalas und in die Reiche, die als Kekaya, Shalva, Vidharba, Nishada, Videha und Koshala bekannt sind. Auf diese Weise brach Kamsa den Zusammenhalt des Yadu-Königreichs wie auch den des Bhoja- und Andhaka-Reiches und machte seine Position zur stärksten im ganzen Kontinent, der zu jener Zeit als Bharatvarsha bezeichnet wurde. Als Kamsa die 6 Kinder Devakis und Vasudevas eines nach dem anderen umbrachte, suchten ihn viele Freunde und Verwandte auf und baten ihn, von diesen Gräueltaten abzulassen, doch sie alle wurden schließlich zu Verehrern Kamsas. Als Devaki zum 7. Mal schwanger wurde, erschien Ananta, eine vollständige Erweiterung Krishnas in ihrem Leibe. Devaki war von Freude und Schmerz zugleich überwältigt. Sie war freudig, weil sie verstehen konnte, dass Shri Vishnu in ihrem Leib erschienen war. Doch zur gleichen Zeit war sie auch sehr bekümmert, da sie befürchtete, dass Kamsa auch dieses Kind töten würde. Weil sich die Yadus aufgrund der von Kamsa begangenen Grausamkeiten in einer beklagenswerten Lage befanden, hatte die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, großes Mitleid mit ihnen. Und so wies er Yogamaya, seine innere Energie, an, ebenfalls zu erscheinen. Krishna ist der Herr des Universums, doch vor allem ist er der Herr der Yadu-Dynastie. Yogamaya ist die Hauptenergie der Persönlichkeit Gottes. In den Veden wird gesagt, dass die höchste Persönlichkeit Gottes viele Energien besitzt. Parasya Shakti Vividaya Shruyate. All diese verschiedenen Energien wirken äußerlich und innerlich und Yogamaya ist die höchste all dieser Energien. Krishna gab Yogamaya den Auftrag, im Land von Vrajabhumi Vrindavan zu erscheinen, das immer geschmückt ist und wo Tausende von schönen Kühen weiden. In Vrindavan lebte Rohini, eine der Frauen Vasudevs im Hause des Königs Nanda und der Königin Yashoda. Nicht nur Rohini, sondern auch viele andere Angehörige der Yadu-Dynastie waren aus Furcht vor den Grausamkeiten Kamsas geflohen und hatten sich nun über das ganze Land verstreut. Einige von ihnen lebten sogar in Berghöhlen. Der Herr sagte daher zu Yogamaya: Devaki und Vasudev liegen im Kerker Kamsas. Und zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich Shesh, meine vollständige Erweiterung, im Schoß Devakis. Sorge dafür, dass Shesh aus dem Schoß Devakis in den Leib Rohinis gebracht wird. Danach werde ich persönlich mit all meinen Energien in den Leib Devakis eingehen und daraufhin als der Sohn Vasudevas und Devakis erscheinen. Und du wirst währenddessen als die Tochter Nandas und Yashodas im Vrindavan erscheinen. Da du als meine Schwester erscheinen wirst, werden dich die Menschen mit wertvollen Gaben, wie mit Räucherstäbchen, Kerzen, Blumen und Opferdarbringungen verehren. Dafür wirst du ihre Wünsche nach Sinnenbefriedigung schnell erfüllen. Menschen, die materialistische Neigung haben, werden dich in den verschiedenen Formen deiner Erweiterungen verehren, die man Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Komuda,
Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharada und Ambika nennen wird. Krishna und Yogamaya erschienen als Bruder und Schwester, der höchste Mächtige und die höchste Macht. Obwohl es im Grunde keinen Unterschied zwischen dem Mächtigen und der Machtenergie gibt, ist die Machtenergie dennoch dem Mächtigen immer untergeordnet. Die Materialisten verehren die Energie, wohingegen die Transzendentalisten den Energieursprung verehren. Dieser Energieursprung ist Krishna, der höchste Mächtige, und Durga ist in der materiellen Welt die höchste Macht. In der vedischen Kultur jedoch verehren die Menschen sowohl den Mächtigen als auch die Macht. Es gibt viele tausende von Tempeln, in denen Vishnu und Durga, manchmal sogar zusammen, verehrt werden. Die Verehrer der Macht, das heißt Durgas, der äußeren Energie Krishnas, mögen in materieller Hinsicht sehr erfolgreich sein. Doch wer auf die transzendentale Ebene erhoben werden möchte, muss im Krishna-Bewusstsein den höchsten Mächtigen Krishna verehren. Der Herr sagte auch zu Yogamaya, dass sich seine vollständige Erweiterung Ananta Shesha im Schoß Devakis befände. Weil dieser sich sehr stark zu Rohini hingezogen fühle, werde er Shankarshan genannt werden und sich als die Quelle aller spirituellen Kraft, Bala, offenbaren, durch die man die höchste Glückseligkeit des Lebens, Ramana, erlangen könne. Daher werde diese vollständige Teilerweiterung Ananta nach seinem Erscheinen entweder als Shankarshan oder als Balaram bekannt sein. In den Upanishaden heißt es, Nayam Atma Balahine Nalabhya. Dieser Vers besagt, dass man die höchste Stufe der Selbstverwirklichung nicht erreichen kann, wenn man nicht vom Balaram hinreichend begünstigt wird. Bala bedeutet nicht körperliche Stärke. Niemand kann spirituelle Vollkommenheit durch körperliche Stärke erreichen. Man muss die spirituelle Kraft besitzen, die Balaram bzw. Shankarshan gewähren kann. Ananta oder Shesha ist die Kraft, die alle Planeten in der Schwebe hält. In der materiellen Welt wird diese erhaltende Kraft als das Gesetz der Schwerkraft bezeichnet. Doch in Wirklichkeit ist es die Wirkung der Energie Shankarshans. Balaram, Shankarshan, ist die spirituelle Kraft, der ursprüngliche spirituelle Meister. Daher ist Nityananda Prabhu, der ebenfalls eine Inkarnation Balarams ist, der ursprüngliche spirituelle Meister. Der spirituelle Meister wiederum ist der Repräsentant Balarams, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der spirituelle Kraft spendet. Im Chaitanya Charitamrita wird bestätigt, dass der spirituelle Meister die Verkörperung der Barmherzigkeit Krishnas ist. Nachdem Yogamaya auf diese Weise von der höchsten Persönlichkeit Gottes angewiesen worden war, umkreiste sie den Herrn und erschien dann in der materiellen Welt, um seinem Befehl Folge zu leisten. Als der höchste Mächtige, die Persönlichkeit Gottes, Shesha, aus dem Schoß Devakis in den Schoß Rohinis verschlätzte, standen beide Frauen unter dem Einfluss Yogamayas, der auch Yoga Nidra genannt wird. Als dies geschehen war, glaubten die Leute, dass Devakis siebte Schwangerschaft als Fehlgeburt geendet habe. Somit wurde also Balaram, obwohl er sich zuerst als Devakis Sohn manifestiert hatte, in den Leib Rohinis versetzt, um als deren Sohn zu erscheinen. Daraufhin ging die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, der immer bereit ist, seine lauteren Geweihten mit all seinen Kräften auszustatten, als der Herr der gesamten Schöpfung in den Geist Vasudevs ein. In diesem Zusammenhang muss gesagt werden, dass sich Sri Krishna zuerst in Vasudevs reinem Herz manifestierte und dann in Devakis Herz überging. Er ist also nicht durch geschlechtliche Vereinigung in Devakis Leib gelangt.
Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, kann Kraft seiner unergründlichen Energie überall und unter allen Umständen erscheinen. Deshalb war es für ihn nicht notwendig, auf dem gewöhnlichen materiellen Weg nach geschlechtlicher Vereinigung im Schoß einer Frau heranzuwachsen. Als Vasudev, die Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes, in seinem Herzen trug, glich er der glühenden Sonne, deren Strahlen für den gewöhnlichen Menschen unerträglich und versengend sind. Die Gestalt des Herrn im reinen Herzen Vasudevas war von der ursprünglichen Gestalt Krishnas nicht verschieden. Jeder Ort, an dem die Gestalt Krishnas erscheint, besonders das Herz, wird Dham genannt. Dham bezieht sich nicht nur auf das Erscheinen von Krishnas Gestalt, sondern auch auf das Erscheinen seines Namens, seiner Eigenschaften und seines persönlichen Besitzes, denn dies alles wird gleichzeitig manifestiert. Dann übertrug sich die ewige Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes mit all ihren Kräften vom Geiste Vasudevs in den Geist Devakis, genau wie sich die Strahlen der untergehenden Sonne auf den im Osten aufgehenden Vollmond übertragen. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ging von Vasudevs Körper in den Körper Devakis ein. Er befand sich jenseits der begrenzten Existenz gewöhnlicher Lebewesen. Wenn Krishna erscheint, begleiten ihn alle seine vollständigen Erweiterungen, wie Narayana und Inkarnation, Vrindasimha, Varaha und so weiter. Sie alle sind den Bedingungen des materiellen Daseins nicht unterworfen. Auf diese Weise wurde Devaki zur Residenz des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, dem niemand gleichkommt und der die Ursache der Schöpfung ist. In Devaki befand sich die absolute Wahrheit, aber weil sie sich im Gefängnis Kamsas befand, glich sie verborgenem Feuer oder missbrauchtem Wissen. Wenn Feuer von Mauern umgeben ist oder im Innern eines Kruges brennt, kann sich niemand an seinem Licht erfreuen. Ebenso wird Wissen nicht wertgeschätzt, wenn es missbraucht wird und der Menschheit nichts nützt. Devaki war in den Gefängnismauern von Kamsas Palast gefangen und daher konnte niemand ihre transzendentale Schönheit sehen, die darauf beruhte, dass sie die höchste Persönlichkeit Gottes in sich trug. Kamsa jedoch bemerkte die übernatürliche Schönheit seiner Schwester und wusste sofort, dass die höchste Persönlichkeit Gottes in ihren Leib eingegangen war. Sie hatte niemals zuvor so schön ausgesehen und ihm war klar, dass sich etwas Wunderbares in ihrem Leib befinden musste. Kamsa war beunruhigt und Angst erfüllte ihn. Er war überzeugt, dass die höchste Persönlichkeit Gottes, die für ihn den Tod bedeuten sollte, nun erschienen war. Er dachte bei sich: Was soll ich mit Devaki tun? Zweifelsohne trägt sie Vishnu oder Krishna in ihrem Leib. Also ist es sicher, dass Krishna gekommen ist, um die Bitte der Halbgötter zu erfüllen. Und selbst wenn ich Devaki sofort töte, kann sein Vorhaben nicht verhindert werden. Kamsa wusste sehr wohl, dass niemand imstande ist, den Plan Vishnus zu vereiteln. Jeder intelligente Mensch kann verstehen, dass die Gesetze Gottes nicht umgangen werden können. Seine Pläne werden trotz aller Widerstände der Dämonen durchgesetzt. Kamsa dachte weiter: Wenn ich Devaki nun zum gegenwärtigen Zeitpunkt töte, wird Vishnu seinen höchsten Willen umso heftiger durchsetzen. Devaki jetzt zu töten wäre eine höchst verruchte Handlung. Niemand will seinen Ruf aufs Spiel setzen, nicht einmal in einer gefährlichen Situation. Und wenn ich Devaki jetzt töte, ist es um mein Ansehen ein für allemal geschehen. Devaki ist eine Frau und befindet sich in meiner Obhut. Außerdem ist sie schwanger. Und wenn ich sie jetzt töte, habe ich mein Ansehen, das Ergebnis meiner frommen Handlung und meine Lebensdauer verspielt. Er dachte weiter. Wer zu grausam ist, ist schon zu Lebenszeiten so gut wie tot. Niemand mag einen grausamen Menschen und nach seinem Tod verfluchen ihn die Leute. Weil er sich mit dem Körper identifiziert, wird er zweifelsohne erniedrigt und in die finstersten Regionen der Hölle geworfen. Auf diese Weise überlegte Kangsa, ob er Devaki töten solle oder nicht, und wägte sorgfältig alle Vor- und Nachteile ab. Schließlich kam Kangsa zu dem Schluss, Devaki nicht sofort zu töten, sondern die unvermeidliche Zukunft abzuwarten. Seine Gedanken jedoch erfüllten sich mit Hass gegen die Persönlichkeit Gottes. Er wartete geduldig auf die Geburt des Kindes in der Absicht, es sofort zu töten, wie es bereits mit den anderen Kindern Devakis getan hatte. Versunken in ein Ozean des Hasses gegen die Persönlichkeit Gottes, begann er im Sitzen, im Stehen, im Gehen, beim Schlafen, beim Essen, beim Arbeiten, immer und unter allen Umständen an Krishna und Vishnu zu denken. Sein Geist wurde so sehr von Gedanken an die höchste Persönlichkeit Gottes erfüllt, dass er indirekt überall nur noch Krishna oder Vishnu sah. Obwohl Kangsa so sehr in Gedanken an Vishnu versunken war, kann er nicht als Gottgeweihter anerkannt werden, da er an Krishna als Feind dachte. Große Gottgeweihte sind auch ständig in Gedanken an Krishna versunken, doch sie denken an ihn mit Liebe und nicht mit Hass. Mit Liebe an Krishna zu denken, ist Krishna-Bewusstsein, aber mit Hass an Krishna zu denken, das ist kein Krishna-Bewusstsein.